sehr verehrte Hörerinnen und Hörer. Die Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds heißt Herz Plus und dahinter wird immer ein wichtiges Thema stehen. Mein Name ist der Professor Dr. Kurt Huber. Ich bin Internist, Kardiologe und Intensivmediziner und Präsident des Österreichischen Herzfonds. Der Österreichische Herzfonds möchte mit einer Podcast-Serie zu wichtigen Themen an alle Personen herantreten, die sich für Herz-Kreislauf-Erkrankungen interessieren. Nicht nur an Patientinnen und Patienten, sondern vor allem auch an Herzgesunde, die einer Herz-Kreislauf-Erkrankung vorbeugen wollen. Diese Podcast-Serie des Österreichischen Herzfonds heißt Herz Plus und dahinter folgt ein wichtiges Thema und unser Thema jetzt wird sein Herz Plus Übergewicht. Es gibt hier viele neue Daten und ich freue mich hier Universitätsprofessor Dr. Bernhard Ludwig bei mir zu haben und einladen zu dürfen, zu diesem Thema Stellung zu nehmen. Professor Ludwig ist Leiter der ersten medizinischen Abteilung mit Diabetologie, Endokrinologie und Nephrologie an der Klinik Landstraße. Er ist Leiter des Karl-Landsteiner-Instituts für Obesity und Metabolic Disease, also Übergewicht und metabolische Erkrankung. Editor eines wichtigen Journals, das Obesity Facts heißt, und er ist im wissenschaftlichen Beirat des Österreichischen Herzfonds. Als Spezialist zu Übergewicht, zu Adipositas und ihren Auswirkungen darf ich dir, lieber Bernhard, gleich eine Frage stellen. Wie sieht es denn mit der Entwicklung von Übergewicht und Diabetes in den letzten 10, 20 Jahren in Österreich aus?
Ja, ebenfalls schönen Tag. Es ist so, dass Adipositas und Übergewicht, also Adipositas die krankhafte Form des Übergewichts, Body Mass Index über 30, durchaus zunehmen. Und man muss sagen, Adipositas ist eine Erkrankung, zumindest von der WHO als solche definiert, weil sie mit einer vorzeitigen Sterblichkeit einhergehen kann. Und diese Adipositas nimmt über die letzten Jahrzehnte in allen Regionen der Welt zu, dramatisch zu, in manchen noch mehr als bei uns. Aber man kann davon ausgehen, dass dieser Anstieg natürlich noch weitergehen wird. Warum? Weil die Lebensumstände sich nicht verändern. Das heißt, vermehrtes Nahrungsangebot, verminderte körperliche Aktivität. Und wir können davon ausgehen, dass wir mindestens 20% der Bevölkerung, wenn nicht mehr schon, im Bereich des krankhaften Übergewichts der Adipositas haben und normalgewichtig sind eigentlich fast nur die Hälfte der Österreicherinnen und Österreicher.
Wenn wir über Adipositas sprechen, du hast jetzt schon definiert, was krankhaftes Übergewicht ist, so ist das auch häufig mit anderen, sage ich, Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen verbunden. Zu hohem Blutdruck, hohe Blutfette, vor allem Diabetes mellitus. Wie würdest du diese Entwicklung sehen, wenn durch die Adipositas plötzlich mehrere wichtige Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen sind?
Ja, man geht davon aus, du hast schon sehr viele genannt, man geht davon aus, dass die Adipositas mit 200 krankhaften Veränderungen im Körper verbunden ist. Du hast gesagt, den Diabetes, den hohen Blutdruck, die Fettstoffwechselstörungen, in der Folge dann Herzinfarkt und Schlaganfall, aber zum Beispiel die sogenannte Fettleberentzündung haben wir hier anzuführen und die Schlafapnoe. Also wenn die Leute in der Nacht einfach Atemaussetzer haben, ein äußerst ungutes, gefährliches Krankheitsbild mit einem hohen Blutdruck vergesellschaftet, mit vorzeitiger Sterblichkeit. Also das sind sicherlich oft Aspekte, die man nicht bedenkt. Zudem kommen natürlich Probleme im Bewegungs- und Stützapparat und nicht zuletzt psychische Probleme. Also Adipositas ist wirklich Ursache von vielen anderen sogenannten Zivilisationskrankheiten.
Wenn man sich Daten ansieht, so beginnt Adipositas ja eigentlich schon im Kindesalter. Wir sehen ja heute sehr viel deutlich übergewichtige Kinder, die dieses Problem meistens ins Erwachsenenalter mitschleppen. Gibt es dazu auch schon Erfahrungen? Wie lang muss man denn krankhaft übergewichtig sein, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln?
Adipositas beginnt leider, muss man sagen, vor der Zeugung. Sogar beim Vater. Wenn der Vater sich schlecht ernährt vor der Zeugung, kommt es epigenetisch natürlich zu Veränderungen. Dann die Genetik des Vaters und der Mutter, neigen sie zu Übergewicht, die Ernährung der Mutter während der Schwangerschaft. Und ganz, ganz wichtig, die frühkindliche Ernährung. Es ist jetzt gerade vor 2, 3 Tagen eine ganz wichtige Publikation rausgekommen. Die hat sich angesehen, wie entwickeln sich denn Kinder, die in den ersten 2 Lebensjahren wenig Zugang zu Zucker gehabt haben. Das war nach dem Krieg, in den 50er Jahren. Und da zeigt sich, dass wenn man in den ersten 2 Lebensjahren den Zuckerkonsum deutlich reduziert, dass dann die Erwachsenen ein um 30% niedrigeres Diabetesrisiko haben. Und wir können heute sagen, ist ein Kind mit 2, 3 Jahren übergewichtig, dann wird es das ganze Leben bleiben. Das heißt, wir haben sehr kritische Phasen bei Kindern, eben die ersten 2 Jahre und dann wieder die Pubertät. Und wenn da ein Kind übergewichtig ist, dann bleibt es zumindest die Neigung erhalten. Und das ist das große Problem. Das Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen nimmt immens zu. Und man weiß heute schon langsam, wenn wir da nicht eingreifen, haben wir in der Folge natürlich extrem übergewichtige Erwachsene.
Nun, meine Frage bezieht sich auch darauf, wann Herz-Kreislauf-Probleme auftreten. Wir wissen aus Untersuchungen der letzten 20, 30 Jahre, dass Männer Mitte 50 zu Herzinfarkt neigen können, wenn entsprechende Risiken vorhanden sind. Bei Frauen ist das etwas später, circa 10 Jahre später. Gibt es Daten zu den übergewichtigen Kindern, sage ich jetzt mal, also die schon mit 2, 3 Jahren übergewichtig sind, dass es hier früher zu diesen Problemen kommt?
Ja, wir sehen Kinder mit Fettstoffwechselstörungen. Diese extrem übergewichtigen Kinder haben eine Fettleber und sie haben einen, was wir früher Altersdiabetes genannt haben. Also einen Diabetes, der nicht autoimmunologisch ist, so wie der klassische im Jugendalter, wo die Inselzellen der Bauchspeicheldrüse zerstört werden, sondern das sind wirklich die klassischen Typ-2-Diabetesformen, Empfindlichkeit gegenüber Insulin, Fettleber und damit dann eine Entwicklung eines Diabetes. Also wir sehen hier, je früher die Adipositas beginnt, desto eher ist zu erwarten, dass wir hier Folgen auf Herz-Kreislauf-System sehen.
Du hast vorher auch das Problem der frühen Fettleberentwicklung angesprochen. Kannst du etwas dazu sagen in Bezug auf kardiovaskuläre Erkrankungen?
Also wir wissen, dass Fettleber und vor allem die Entzündung der Fettleber, die MASH heißt das heute, oder Fettleberhepatitis hieß es, sehr eng gesellschaftet ist mit einer Übersterblichkeit. Das heißt, diese Menschen haben ein erhöhtes Risiko. Warum auch immer, weil sie Diabetes haben, Übergewicht und hohen Blutdruck haben. Auf der anderen Seite ist diese Entzündung der Leber, die wir bei vielen Leuten sehen, heute in unseren Breiten die häufigste Ursache für Leberzirrhose plus dem Leberzellkarzinom. Also nicht mehr Hepatitis C, auch nicht der Alkohol, sondern das genau, die Fettleberhepatitis. Und das ist auch ein Fokus und es gibt eine Reihe von Studien mit neuen Substanzen, die sich ganz speziell auf die Fettleber konzentrieren.
Wenn wir jetzt über medikamentöse Eingriffe reden bei Adipositas oder vielleicht generell, was ist denn der erste Schritt, wie man versuchen sollte, Adipositas zu reduzieren oder zu verhindern? Vielleicht im zweiten Schritt, welche Optionen gibt es bei krankhaftem Übergewicht, Patienten in einen besseren Zustand zu bringen, also sowohl bariatrische Operationen als auch die neuen Medikamente, die jetzt zunehmend am Markt sind. Ich glaube, wir sollten diese Themen gut besprechen. Was bringt Diät? Vielleicht einmal das ganz einfach ausgedrückt.
Also die gesunde Ernährung, wir vermeiden den Ausdruck Diät. Gesunde Ernährung, die wir alle haben sollten, sollte eigentlich von ganz früh an beginnen. Das beginnt, wie gesagt, in der Säuglingskinderzeit. Und da ist die Domäne eigentlich die Prävention. Wir müssen das Auftreten von Adipositas und Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen verhindern. Dazu gehört natürlich eine adäquate Bewegung, dazu gehört eine anständige Ernährung. Dazu gehört natürlich auch leider, muss man sagen, ein gewisses soziales Problem. Es gehört auch der Bildungsstand, wo die Kinder aufwachsen, die Ressourcen, das heißt, können sie adäquat Sport betreiben, haben sie ein gesundes Essen und das gehört alles dazu. Sind die Eltern eigentlich bestrebt, die Kinder gesund zu halten oder ist das eh nicht so wichtig? Also das ist mal ganz, ganz wichtig. Dafür plädiere ich hier gleich einmal auch, dass der Staat hier im Sinne Ganztagesbetreuungseinrichtungen sehr früh schon hier hilft, den Eltern, dass die Kinder eben entsprechend ernährt werden und entsprechend sich bewegen. Die Ernährung ist immer eine Säule, das ist gar keine Frage. Es kommt auch auf die Qualität der Ernährung an, also Stichwort mediterrane Ernährung, die gesünder ist, mit wenig gesättigten Fetten, mit weniger Weißmehlprodukten. Die Bewegung natürlich, aber wenn man jetzt jemanden vor sich hat, der 50 Jahre ist, der einen Body Mass Index von 35 hat, dann hat er sicherlich 10-mal versucht, Gewicht zu reduzieren. 5-mal ist es ihm gelungen. Allerdings ist er deshalb da, weil am Ende hat er das Gewicht wieder zugenommen. Das heißt, wir haben bei der Adipositas, das ist eine chronische Erkrankung, die unheilbar ist. Das muss man sagen. Wenn man einmal übergewichtig ist, wenn man Gewicht reduziert, dann muss man entweder die reduzierte Kalorienmenge das Leben lang beibehalten. Sobald ich wieder normal unter Anführungszeichen esse, nehme ich alles wieder zu. Warum? Weil der Körper versucht, alles wieder zurückzubekommen. Wir haben die Steinzeitgene, der Körper glaubt, das Gehirn glaubt, das Sättigungszentrum, Hungerzentrum glauben, ich habe keine Ernährung. Ich muss jetzt sofort sparen, das heißt, den Energiebedarf runterschrauben. Das heißt, das, was man isst, schlägt leichter an, wie man so schön sagt. Und deshalb ist es so, wenn ich einmal adipös bin und Gewicht reduziere, muss ich diese Intervention, was auch immer es ist, Diät, Ernährung oder auch Medikamente, das ganze Leben fortsetzen. Und das ist auch das Geheimnis, warum diese bariatrischen Operationen, das heißt die Operationen zur Verminderung des Körpergewichts, warum die wirken, weil nämlich durch die Veränderung anatomisch bleibt ja der Zustand erhalten. Das heißt, da kann ich nicht mehr jetzt diesen Zustand ändern, natürlich nur operativ. Bedeutet, ich habe damit einen gewissen Langzeiterfolg.
Du hast angesprochen Medikamente und ich glaube, wir sind jetzt bei einem sehr interessanten Thema. Es gibt Medikamente, die eine Körpergewichtsreduktion innerhalb eines Jahres zum Beispiel nach sich ziehen. Welche Medikamente sind das? Wie sicher sind diese Medikamente und wer sollte diese Medikamente auch einnehmen und wie lange?
Das ist eine gute Frage. Also wir haben seit Jahrzehnten wird versucht, Medikamente zu entwickeln zur Behandlung des Übergewichts und wir waren da sehr bescheiden. Wenn ein Medikament es geschafft hat, 5% das Körpergewicht zu reduzieren, dann war das für uns ein Erfolg und es wurde so auch zugelassen. Wir haben die Übergewichtschirurgie besprochen, die reduziert das Gewicht um 20%, 30%, 40% und das nachhaltig, zumindest eine Zeit lang, 10 Jahre, 20 Jahre, vielleicht auch länger. Und damit waren wir eigentlich immer mit den sogenannten konservativen Methoden im Hintertreffen. Nun hat sich aber gezeigt, dass es beim Menschen eine Unzahl von Hormonen gibt, die aus dem Darm, teilweise dem Fett, teilweise der Bauchspeicheldrüse ausgeschieden werden, wenn wir essen. Und die signalisieren uns, du bist satt, hör auf. Oder sie sagen zwischendurch, du hast eh keinen Hunger. Und es gibt jetzt Menschen, bei denen diese Hormone nicht mehr so wirken. Wir wissen nicht, ist es eine Unempfindlichkeit des Sättigungszentrums, ist es eine verminderte Produktion. Tatsache ist, dass es gelungen ist, das haben wir in der Diabetologie schon länger zur Verfügung, es ist gelungen, diese Substanzen zu identifizieren und auch künstlich nachzubauen, wobei sie sehr, sehr ähnlich den körpereigenen Stoffen sind, nur sie werden so verändert, dass sie erstens höher dosiert sind als die eigenen Hormone und zweitens länger wirken. Das heißt, man kann heute Medikamente sich meistens, also das muss man eigentlich fast immer, aber nicht immer, unter die Haut injizieren, einmal täglich, vorwiegend aber einmal wöchentlich. Die Wirkung ist deshalb gegeben, weil die Konzentration höher ist. Höhere Konzentrationen bedeuten aber auch Nebenwirkungen und die sind da vor allem Übelkeit. Übelkeit bis hin zum Erbrechen, deshalb dosieren wir diese Medikamente langsam auf. Und wir haben zwei Kandidaten, wenn wir so wollen, mit denen wir schon arbeiten. Nämlich in der Praxis, in der Forschung sind wir schon viel weiter. Das ist das GLP-1, das Glucagon-like Peptide 1, aus dem Dünndarm und davor noch höher im Dünndarm gelegen, das GIP oder GIP, Glucose, Insulin, Trope, Hormon. Die werden ausgeschüttet, sobald man isst. Sagen dem Hirn, stopp, du bist satt nach einer Zeit, sagen der Bauchspeicheldrüse, produziere mehr Insulin und haben sonst auch noch Veränderungen auf das Fettgewebe zum Beispiel. Und wir haben einerseits die Substanzen, die nur GLP-1 quasi verwenden, die verwenden wir schon lange, Und jetzt, seit ungefähr einem Jahr, kann man sagen, auf dem Markt den dualen Agonisten, das heißt, das ist GLP-1 und GIP, der doppelt so stark wirkt und zusätzlich nicht nur jetzt das Gewicht reduziert, die Insulinproduktion steigert, sondern auch die Insulinempfindlichkeit verbessert.
Nun, es gibt durchaus Überlegungen, dass diese neuen Substanzen und einiges ist noch im Kommen, nicht nur über eine Körpergewichtsreduktion nach den Mechanismen, die du erklärt hast, funktionieren, sondern vielleicht auch in einem gewissen Maße antiinflammatorisch sind, antiatherosklerotisch sind. Haben solche Substanzen auch eine direkte Wirkung, positive Wirkung auf die Gefäße?
Ja, davon ist auszugehen. Wir kommen immer mehr dazu, dass möglicherweise der Haupteffekt dieser Substanzgruppe gar nicht das Gewicht ist. Diese Substanzen wurden, wie du als Kardiologe bestens weißt, auch bei Menschen untersucht, bei Menschen mit Diabetes, aber auch ohne Diabetes, die einen Herzinfarkt, Schlaganfall hatten oder Menschen, die eine Herzschwäche haben oder jetzt ganz neu auch Menschen, die eine Schaufensterkrankheit haben. Und in all diesen Studien hat sich gezeigt, dass mit zum Beispiel in diesem Fall dem Semaglutid, GLP-1-Rezeptoragonist, günstige Endpunkte erzielt wurden. Das heißt, Herzinfarkt, Schlaganfall, Tod konnte reduziert werden, die Gehstrecke verlängert, die Befindlichkeit bei Herzschwäche-Patientinnen verbessert. Und wir sind dann drauf gekommen, die haben relativ wenig Gewicht verloren. Das heißt, die Effekte müssen was anderes sein. Und wie du angesprochen hast, sind das antiinflammatorische, entzündungshemmende Effekte, Effekte direkt auf die Gefäße, vielleicht in einer Erweiterung der Gefäße. Und das ist sicherlich sehr spannend, weil wir auch gesehen haben, was wir uns mit dem Gewicht nicht wirklich erklären können, dass diese Substanzen auch die Nierenerkrankung verbessern, beziehungsweise die Prognose. Es gibt sehr schöne Studien dazu. Und das Interessante ist, dass diese Studien mit den verschiedenen Substanzen alle in die gleiche Richtung zielen. Und damit, glaube ich, müssen wir uns auch verabschieden, diese Substanzen rein für Gewichtsreduktion zu sehen, wo sie sehr potent sind zum Teil, sondern auch für andere Gewichts- oder Übergewichtsassoziierte Erkrankungen.
Nun, es werden diese Substanzen heute auch von Menschen eingenommen, die Gewicht abnehmen wollen, die vielleicht besonders sportlich sein wollen, die gar kein Übergewicht oder vor allem kein bösartiges Übergewicht aufweisen. Wie siehst du das? Wer soll denn diese Substanzen definitiv bekommen?
Also, das sind Medikamente, die sehr gut wirken. Wie gesagt, du kannst mit einem Tirzepatid kannst du dein Körpergewicht, wenn du nicht Diabetes hast, um 22% verändern. Also wenn ich 100 Kilo habe, kann ich auf 80 Kilo kommen. Wichtig ist zu sagen, erstens einmal, die wirken, solange ich sie nehme. Das Schöne ist, dass sie über viele Jahre wirken. Es gibt keine Gewöhnung. Wenn ich sie absetze, habe ich innerhalb eines Jahres 80% des Verlustes an Gewicht wieder oben. Das war nicht verwunderlich, das mache ich mit Blutdruckmedikamenten, Cholesterinmedikamenten, genau das Gleiche. Also wie lang muss ich es nehmen? Vermutlich lebenslang. Ja, wenn jemand insulinpflichtigen Diabetes hat, weiß er, Insulin werde ich nehmen bis zum letzten Tag. Adipositas ist auch eine Krankheit und dann werde ich diese Medikamente zumindest großteils sehr, sehr lange nehmen. Wenn ich das Körpergewicht erreicht habe, das ich wollte, kann ich die Dosis reduzieren, ich kann die Intervalle verlängern, wo ich spritze nicht eine, sondern zwei Wochen. Ich kann einmal pausieren und schauen, wie geht es mir damit, wenn ich keinen Diabetes habe. Da kann ja nichts mehr passieren, als dass ich Gewicht wieder zunehme, dann fange ich wieder an. Also erstens Medikamente sehr lange zu nehmen und natürlich Medikamente haben Nebenwirkungen. In dem Fall wissen wir von Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, sie erhöhen ein bisschen auch die Herzfrequenz, den Puls. Sonst haben wir noch nichts Bemerkenswertes gesehen. Aber natürlich sollte man Medikamente mit möglichen Nebenwirkungen nur dort einsetzen, wo ich jemandem Kranken helfen kann, wo ich seine Prognose verbessere, auch sein Wohlbefinden. Das heißt, eigentlich ist der Einsatz bei Menschen mit einem Body Mass Index von über 30 oder einem Body Mass Index über 27 plus Vorliegen von anderen Risikofaktoren wie Diabetes, hohe Blutfette, hoher Blutdruck. Da sind sie indiziert, weil da haben wir gezeigt, diese Menschen profitieren davon. Wenn jemand jetzt 2-3 Kilo zu viel hat, sich das einbildet, da gibt es keine Studie, dass das was hilft. Der Mensch muss auch wissen, ich muss das dann sehr lange nehmen, oder damit ich das Gewicht halte. gehe damit ein gewisses Risiko ein, weil ich die Langzeitfolgen natürlich noch nicht weiß. Bei den Menschen mit einer Krankheit weiß ich, das ist positiv, ja, weil die eine schlechtere Prognose haben. Aber wenn ein völlig gesunder sich das kosmetisch injiziert, dann ist das sicherlich ein Missbrauch, muss man sagen. Und es sind Medikamente natürlich, die von Ärztinnen und Ärzten verschrieben werden müssen. Das darf man auch nicht vergessen. Und die gehören natürlich, die Menschen, die behandelt werden, ständig überwacht.
Also du hast davon gesprochen, dass eine lebenslange Therapie notwendig ist. Gleichzeitig, dass es aber auch Nebenwirkungen gibt, Übelkeit, Verstopfung. Und wir wissen ja aus vielen anderen Medikamentengruppen, die bei bestimmten Erkrankungen gegeben werden, dass Patienten oft frühzeitig ohne Rücksprache mit dem Arzt Medikamente einstellen, weil sie der Meinung sind, dass die Nebenwirkungen von diesen Medikamenten kommen. Wie geht man hier vor? Du hast schon angesprochen, vorsichtiges Hochtitrieren der Dosis. Was passiert, wenn Patienten trotzdem eine chronische Übelkeit haben?
Ja, das Problem ist natürlich, es gibt Menschen, die tolerieren das nicht, sind in der Minderheit. Was ich machen kann, ist natürlich erstens einmal das Ernährungsverhalten besprechen. Ich kann dann mit dem Medikament nicht mehr große Mengen auf einmal essen, weil meine Magenentleerung sich auch verzögert, also ich bin sofort voll. Ich werde vielleicht gewisse Sachen nicht mehr so vertragen. Also ich muss kleinere Portionen nehmen. Ich muss vielleicht gewisse Lebensmittel einschränken, die ich nicht vertrage. Ich muss auch aufpassen mit dem Trinken, dass ich genug trinke. Also ich kann dann schon im schlimmsten Fall in Akutphasen, wenn ich also einen schweren Reflux habe, kann ich natürlich Medikamente einsetzen. Das muss man mit den Ärztinnen besprechen. Man kann mit der Dosis runtergehen, man kann unter Umständen ein anderes Medikament wählen. Aber es gibt natürlich Menschen, die das nicht vertragen.
Also wichtig ist die Rücksprache mit den Kolleginnen und Kollegen, die die Substanzen auch verschrieben haben. Nun, wir haben anfangs darüber gesprochen, dass es auch heute schon einen relativ hohen Prozentsatz an schwer übergewichtigen Kindern gibt. Sind diese Medikamente auch für Kinder verwendbar? Dürfen die eingesetzt werden oder erst im Erwachsenenalter?
Sie dürfen eingesetzt werden. Wir haben es schon länger ab 12 Jahren, allerdings jetzt wahrscheinlich schon ab 6. Das klingt natürlich dramatisch, muss man sagen, und unglaublich, aber es gibt schöne Daten aus Österreich. Kollege Weghuber hat das auch im sehr prominenten New England Journal mit einem Medikament mit Semaglutid publiziert. Und es ist jetzt so, dass die Gebietskrankenkasse gesagt hat, ja, bei diesen extrem übergewichtigen Kindern, die furchtbar leiden und die auch sehr krank sind eigentlich, setzen wir es ein, einmal probeweise, ein Jahr zum Beispiel, immer mit einem Programm. Das heißt, eine Bewegungsernährung, psychologische Betreuung, nicht ohne Programm. Das ist ganz wichtig. Ja, man kann es bei Kindern bereits einsetzen, es wird eingesetzt. Vermeidet bei diesen Kindern, Jugendlichen dann sehr viel Leid, aber wie gesagt, man wird es halt dann sehr, sehr lange nehmen müssen.
Du hast jetzt wieder die psychologische Betreuung genannt, die auch bei schwer übergewichtigen Erwachsenen eine große Rolle spielt. Möchtest du dazu ein bisschen Stellung nehmen? Dieses Programm, das ist ja nicht nur dieses eine Medikament sich applizieren, sondern man muss ja viele andere Dinge auch berücksichtigen. Könntest du das ein bisschen ausführen? Wie sieht denn so ein Programm aus? Vor allem auch, wie sieht denn diese psychische Betreuung der Patienten aus?
Ich glaube, zuerst muss man mal abklären, ob Erkrankungen vorliegen. Nicht selten sind Depressionen vorhanden. Entweder als Ursache, auch mit Medikamenten gegen Depression kann man Gewicht zunehmen, oder als Folge. Es ist natürlich so, dass viele Essstörungen dabei sind. Bulimie, Stichwort Binge-Eating. Das heißt, wo ich sehr viel kurzer Zeit an vorwiegend Kohlenhydraten zu mir nehme, sehr quälend, da wirken die Medikamente besonders gut. Und da muss ich natürlich auch die Leute betreuen. Sie müssen ja, man verändert ja mit der Gewichtsreduktion auch seinen Umgang mit dem Umfeld. Es kommen andere Möglichkeiten, aber auch Probleme auf einen zu. Man muss eben auch vermeiden, dass Essstörungen entstehen oder bestehende Therapien, gerade bei Kindern. Und man muss natürlich auch, und das geschieht meist in Gruppensitzungen, auch Maßnahmen besprechen, wie kann ich gewisse Situationen beherrschen, ja, in der Gesellschaft, bei Buffets und so weiter. Wie kann ich Durchhänger übergehen, weil das Gewicht nicht mehr runtergeht oder weil ich Rückfälle habe in so einem Binge-Eating. Das ist etwas, was natürlich auch betreut gehört und vor allem bei Kindern und Jugendlichen in besonderem Maß.
Ich glaube, wir haben das Thema weitgehend erarbeitet und ich glaube, es war sehr viel interessante Information da. Aus deiner Sicht, was würdest du gerne noch zusätzlich erwähnen bei all den Dingen, die wir jetzt besprochen haben?
Also mir ist ganz wichtig zu sagen, auch wenn es alle nicht so sehen oder nicht alle so sehen, Adipositas ist eine chronische Erkrankung, sie ist unheilbar, sie muss behandelt werden ab einem gewissen Ausmaß, weil es sonst zu Einschränkungen und eventuell zu einer Lebensverkürzung führt. Und es müssen sich auch die Gesellschaft, aber vor allem auch die Zahler, die Versicherungen klar werden, wenn ich Medikamente, die effizient und günstig sind, also in Bezug auf die Spätschäden, zwar teurer, wenn ich diese Medikamente frühzeitig einsetze, erspare ich mir in Zukunft viele Komplikationen. Natürlich sagen die, es ist furchtbar teuer, die kosten 100, 100, 200 Euro im Monat. Aber was kostet eine Dialyse? Was kostet ein Stent? Ja, was kosten Schlaganfälle, Ausfälle? Also ich glaube, wir müssen das globaler sehen und sagen, wir müssen die Adipositas verhindern, vor allem Kindes- und Jugendalter. Wir müssen sie effizient behandeln und zwar von Fachleuten behandeln, um eben diese Komplikationen zu verhindern. Und am Ende des Tages werden wir dann schon sehen, wir haben weniger Menschen mit Diabetes, mit Fettleber, mit Schlafapnoe. Also hier wird sich sehr bald etwas zeigen. Nach ein paar Jahren haben sich diese Kosten amortisiert.
Ja, lieber Professor Ludwig, danke für diese wichtige Information. Am Schluss, ich hoffe, dass sich alle Hörer und Hörerinnen hier entsprechend verhalten werden in Zukunft, indem sie ganz viel wichtige Dinge hier erfahren haben. Ich möchte mich bei den Hörerinnen und Hörern herzlich bedanken für ihr Interesse an diesem Podcast und ganz besonders bei Universitätsprofessor Dr. Bernhard Ludwig für seine ganz tollen Antworten auf meine Fragen. Dankeschön.